Also wir sind im 1. Samuel, Kapitel 27 und 28. Also 27, das Kapitel handelt darum, dass es beginnt so. David aber dachte in seinem Herzen. Und jetzt ist etwas Befremdendes in seinem Denken für uns. Wir kennen ihn ja schon eine Weile aus dem 1. Samuel Buch. Und jetzt steht da, David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Ist das David? Oder warum kommt er in der Lage, dass er solche Gedanken in seinem Herzen hat? Wisst ihr, um zu verstehen diesen Kontrast, gehen wir ein paar Verse zurück im Kapitel 26. Und da, wo es beendet mit die letzte Begegnung Sauls mit David, und dann spricht er in Vers 21, sagt er dann, nachdem sie schon gesprochen miteinander haben, und dann antwortet Saul David, ich habe gesündigt, komm wieder, mein Sohn David, ich will dir künftig kein Leid antun, weil heute mein Leben in deinen Augen wertvoll gewesen ist. Siehe, ich habe töricht gehandelt und mich schwer vergangen. Darauf die Antwort Davids, und die ist für uns wichtig. Saul ist irgendwie imstande, Sünde zu bekennen, aber ist nicht imstande, sich entsprechend zu verändern. Und David hier aber antwortet dann und spricht, siehe, hier ist der Speer des Königs, einer der Bursche soll es herüberkommen und ihn holen. Und jetzt kommt das, was so wichtig für uns ist, wo David eigentlich ja, tiefgehend, weit, mit weitem Blick sieht im Vertrauen auf Gott, spricht er hier, der Herr aber wird jedem vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. Ich aber wollte meine Hand nicht an dem Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so möge mein Leben wertgeachtet werden. Jetzt könnte man denken, in deinen Augen. Das hat er mal gesagt, aber heute sagt er, vor den Augen des Herrn. Er setzt seine Hoffnung nicht darauf, dass Saul zur Erkenntnis kommt und ja, umdenkt und David wertschätzen wird, obwohl er das mit Worten auch sagt. Aber er sagt hier, so möge mein Leben wertgeachtet werden vor den Augen des Herrn, und er möge mich aus aller Bedrängnis erretten. Genau diesen Satz wollte ich gegenüber dem anderen stellen, was er in seinem Herzen sagt. Und von dieser Aussage bis zum nächsten Gedanken, das ist ein kurzer Zeitabschnitt. Wir lesen bis Ende. Saul sagt weiter, Saul sprach zu David, gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst es gewiss tun und vollenden. David aber ging seines Weges und Saul kehrte wieder an seinen Ort zurück. Können wir uns vorstellen, wie lange oder welchen Zeitspanne es schon ist, dass Saul David verfolgt, ihm immer nachjagt? 3, 4 Jahre? Das müssten um die gute 8 Jahre sein. Denn wir werden weiter lesen, dass 1 Jahr und 4 Monate er bei den Philister ist und gleich danach wird er König. Also sind das so circa 8 Jahre. Ich betone das ganz bewusst, denn das prägt den Gedanken, den wir in 27 Vers 1 lesen. 8 Jahre wird er von Saul bedrängt, verfolgt, nach seinem Leben wird getrachtet. Er hat keinen Halt, obwohl David jetzt zu dieser Zeit mit 600 Mann und ihren Familien unterwegs ist. Und David lässt sich nicht verleiten, gegen Saul und seine Männer zu kämpfen. Das ist ein Aspekt, den wir auch betrachten sollen. So viel mal oder mehrfach wissen wir das, hat Gott die Gelegenheit David gegeben, Saul praktisch in seine Hand zu haben. Und das Leben Sauls war eigentlich Handbreite entfernt von dem, dass David hätte können zuschlagen. Er hat es nie getan und er ist auch nie in einen Krieg oder Kampf gegen Saul getreten. Er hat sich immer auf Gott verlassen und hatte keine Angst vor Philister, denn Saul hat ihn überall hingeschickt mit der Absicht, dass er vielleicht da umkommt und er das nicht machen muss. Aber jetzt bekommt er das doch mit der Angst zu tun. Und dann kommt dieser Gedanke, den wir jetzt lesen in Kapitel 27, den ich vorab schon gelesen hatte. David aber dachte in seinem Herzen. Das, was wir gerade gehört haben, es geht sozusagen friedlich aus. Saul zieht ab, sagt, ja, mein Sohn David, früher, wo der noch am Anfang war, hat er den nicht mal beim Namen genannt. Jetzt jedes Mal bekennt er, dass er schuld geworden ist, nennt ihn beim Namen. Er zieht zurück in sein Heim, Saul, und David zieht auch weiter. Aber jetzt kommen ihm Gedanken, die wir sonst von David gar nicht kennen. Ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Und jetzt schaut, was für Argumente gleich kommen werden. Er wird in seinem Inneren, wird er sich einiges zurechtlegen, indem er sein weiteres Handeln, den nächsten Schritt, den er tun wird, sozusagen rechtfertigt. Wir lesen gleich weiter. Es gibt nichts Besseres für mich. Er hat festgestellt in seinem Denken, es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Der nächste Argument, dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Nächstes Argument, so werde ich seiner Hand entkommen. David, ein gottesfürchtiger Mann, hat bei vielen Entscheidungen Gott befragt und gefragt, was soll er tun? Werden die Leute mich rausgeben? Wird Saul hierher kommen? So weiter. Gott gibt ihm Antwort und sagt, was er tun soll oder was er lieber nicht tut in dieser Situation. Und so entkommt David jedes Mal die Verfolgung Sauls. Diesmal befragt er Gott nicht. Und das ist, was wir uns auch als Anwendung vielleicht herausnehmen. Wenn wir es mit der Angst zu tun haben, wir können festgestanden haben in vielen Situationen, wir haben es mit der Angst zu tun. Die Angst ist ein ganz schlechter Berater. Dann werden ganz andere Sichten, Optionen betrachtet, die er sonst nie in Betracht genommen hat. So werde ich seiner Hand entkommen. Kein Wort davon. Was haben wir davor gelesen? Davon hat er gesegnet, dass Gott ihm aus aller Bedrängnis erretten wird. Jetzt mit einmal ist Gott aus seiner Sicht weg. Die Länge der Last kann mürbe machen. Und das scheint so ist jetzt bei David passiert. Und dann steht weiter nur noch geschrieben, Vers 2. So machte sich David auf mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und ging hinüber zu Achis, den Sohn Mauchs, den König von Gad. Und David blieb bei Achis in Gad samt seinen Männern, jeder mit seiner Familie. Dieser kleine Zusatz spricht oder lässt uns ahnen, wie groß sein ganzer Tross ist. 600 Männer, von David wird geschrieben mit zwei Frauen, Und später in Kapitel 30, wo Ziklag eingenommen wird und alle weggeführt werden, da wird noch einmal geschrieben, Töchter, Söhne und so weiter. Das heißt, das kann locker vor zwischen 1.500 bis 2.000 Mann sein, das Ganze. Nicht Mann, mit Familien meine ich jetzt. Ja? So groß kann das sein. Diese Überlegung ist wichtig für das Weitere, wenn er seinen Ort jetzt wählen wird. Also er bleibt in Gath, bei dem König Achis, ja, und David mit seinen beiden Frauen und Abigail, Nabals Frau, Emalia, die Karmeliterin. Und deshalb, die sind da alle zusammen, alle sind nach Gath gekommen. Und jetzt wird noch nebenbei so erwähnt, und als Saul berichtet wurde, dass David nach Gath geflohen ist, suchte er ihn nicht mehr. Also die Überlegungen von David, die waren nicht falsch. Rein menschlich, logisch, waren sie gar nicht falsch. Aber die ganze Berechnung war ohne Gott gemacht. Er hat irgendwie Gott nicht mehr in Betracht genommen. Rein logisch, alles richtig. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Und dann kommt schon, wie er angekommen in Gath ist und er zum König spricht, Vers 5, und David sprach zu Achis, wenn ich doch Gnade vor deinen Augen gefunden hatte, so lass mir einen Platz in einer der Städte auf dem Land geben, damit ich darin wohne, denn warum sollte dein Knecht bei dir im Königsstaat wohnen? Wisst ihr, er ist ja nicht das erste Mal in Gath beim König. Das erste Mal musste er fliehen. Er ging dahin, aber die Lage war so ungünstig, dass er sich wahnsinnig gestellt hat, Speichel über den Bart hat fließen lassen und so weiter. Und der König ihn als einen Wahnsinnigen hat gesagt, heute mal habe ich nicht genug hier zu Hause, solche, lass dir mal gehen. Und dann geht er. Jetzt ist er das zweite Mal da, aber in eine ganz andere Lage. Jedes Mal war er alleine. Jetzt ist er mit 600 tapfere Männer. Und der König macht sich eigentlich jetzt ganz andere Gedanken. Der ist sogar froh, dass David da ist. Das sehen wir gleich. Weil er bittet um eine Stadt auf dem Lande, bisschen seitwärts von der Hauptstadt. Und dann steht hier, Vers 6, da gab ihm Achis an jedem Tag Ziklag. Daher gehört Ziklag den Königen Judas bis zu diesem Tag. Die Zeit aber, die David im Land der Philister wohnte, betrug 1 Jahr und 4 Monate. Diese Daten sind auch interessant, um ein bisschen so zu sehen, wie lange war er schon verfolgt und wie lange wird das dauern, oder wie lange wird er bei den Philister sein. Und auch, also nach diesen 1 Jahr, 4 Monate, ändert sich das Schicksal Davids komplett, auch ganz Israel. Das werden wir auch noch sehen im nächsten Kapitel. So, David aber und seine Männer zogen hinauf und machten einen Einfall. Und hier wird beschrieben einfach, dass sie einen Einfall machen bei verschiedenen Völkern. Und hier sind welche genannt. Und das ist interessant, wenn wir dann nach Josua gehen, dann werden diese Völker beschrieben. Und das sind die Völker oder Gruppen, die einmal nicht nach dem Befehl Gottes vertrieben wurden. Und genau das sind das. Ich lese aus Josua 13,13. Die Söhne Israels aber vertrieben die Geschuriter und Moachiter nicht, sondern Geschur und Moachat blieben wohnen unter den Söhnen Israels bis zu diesem Tag. Und hier erzählt er, dass er Einfall gemacht hat bei den Geschuritern, Gersitern und Amalekitern. Also das waren sozusagen Gebiete, die ihnen zustanden früher, wo sie aber den Befehl Gottes nicht ausgeführt haben und die nicht vertrieben haben oder auch ausgerottet. Und jetzt fällt er da in diese Gebiete ein. Und sein Vorgehen ist hier auch beschrieben, wie er das macht, damit er, weil er ja bei Gad ist, beim König Engad, beim Achas, den König da, beim Philister Achis ist, täuscht er was vor, dass er in Südland der Hebräer eingedrungen ist und so weiter. So wird dann aufgezählt, in Vers 10 wird das aufgezählt, dass er, naja, nicht ganz aufrichtig ist, obwohl eigentlich würden wir sagen, ja, er holt ja das nach, was zu jener Zeit die Israeliten versäumt hatten, diese Völker zu vertreiben oder zu vernichten. Das macht er jetzt. Aber das Ganze, ob das jetzt wirklich so zählt vor Gott, dass jetzt alles okay, alles berechtigt ist, du bist ein Philister, machst aber trotzdem das Richtige, das ist nicht ganz so einfach zu sagen, weil er lässt keinem am Leben, das war ja auch früher so gedacht, aber um dass keiner sagt, was er tut und wo er ist, dass das nicht zu diesem König Achis nach Gad kommt und der dann mit einmal feststellt, Moment mal, der ist ja gar nicht ein Feind Israels, der richtet ja da gar nichts an, denn hier steht geschrieben, zum Schluss, dann wird er sagen, dass hier steht, so hat David gehandelt und so ging er vor, solange er im Lande Philister war. Und Achis glaubte David und dachte, er hat sich bei seinem Volk Israel sehr verhasst gemacht, darum wird er für immer mein Knecht bleiben. Also David täuscht ihm vor und der lässt sich täuschen, glaubt das so. Das wird zum nächsten Problem führen, das wir gleich in Kapitel 28 führen, dass dieser König David ganz nahe an sich heranzieht, ihm zu seiner Leibwache will machen. Und das hat später, wo sich die Lage ändert, eine Schwierigkeit für ihn. Menschlich gesehen, betrachten wir jetzt mal dieses kurze Kapitel 27. Menschlich gesehen war David gut, hat alles gut berechnet. Seine Rechnungen gingen Saul gegenüber auf, war alles kein Problem. Was aber nicht aufgehen wird wirklich, das ist, dass er zu den Philister gegangen ist. Zu seinen Feinden, die ihm zwar sehr freundlich jetzt aufnehmen, aber das ist schon interessant. Wir werden zum Schluss noch einmal die Schlüsse ziehen über das Ganze. Dann schauen wir uns das noch einmal an. Denn er befragt nicht Gott. Er geht hierhin und in Kapitel 30, das wird das beim nächsten Mal die letzte Betrachtung 1. Samuel sein, da wird er eine schwere Rechnung bezahlen müssen. Denn seine Frauen und die ganzen Familien von all seinen 600 Mann, die werden weggeführt und seine 600 Mann, die Treuen, die sind bereit, ihn zu steinigen. Da kommt er in großer Bedrängnis. Weiter will ich nicht eingehen, denn das ist das Thema fürs nächste Mal, aber nur, dass wir die Verbindung sehen. Die Kosten für die Entscheidung, zu den Philister gehen und da einen Wohnsitz zu haben, ich denke mal, Gott hat ihm es zu erkennen lassen, als Ziklag eingenommen und verbrannt wurde, dass er eine Rechnung ohne Gott gemacht hat. Jetzt kommen wir zum Kapitel 28. Und hier haben wir ein bisschen so, was geschah. Dann wird eine Chronik so reingeschoben. Das betrachten wir gleich. Die erste fünf Verse lese ich. Und es geschah zu jener Zeit, dass die Philister ihre Heere zum Krieg zusammenzogen und gegen Israel zu kämpfen. Und Achis sprach zu David, du sollst wissen, dass du mit mir in den Kriegslager ausziehen wirst, du und deine Männer. Da sprach David zu Achis, wohlan, so sollst du auch erfahren, was dein Knecht tun wird. Und Achis sprach zu David, darum will ich dich zu meiner Leibwächter machen für die ganze Zeit. Und jetzt merken wir, Jetzt wird er eingebunden. Das wird gar nicht so einfach für ihn. Diese besondere, vertraute Position, Leibwächter des philistischen Königs zu werden, die Lage wird sich ein bisschen ändern und wird das gleich schwierig werden. Aber Verse 3 und 4, dann ist, oder 3 zumindest, ist, hier ist so ein Einschub, der wichtig ist für die weitere Handlungen von Saul. Vers 3 lesen wir: Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Und die Philister sammelten sich und kamen und lagerten sich bei Schunem, und Saul versammelte ganz Israel und sie lagen sich auf dem Berg Gibor. Also hier merken wir, die Lage ändert sich. Die Philister wollen in den Krieg gegen Israel ziehen. Und da der David ein, sagen wir, ein vertrautes Verhältnis oder Eindruck gemacht hat, will der philistische König Achis David zu seinem Leibwächter machen. Also das ist schon interessant, wenn du einen ehemaligen Feind zu deinem Leibwächter machst, es ist nicht einfach. Die Offiziere, die Generäle von Achis, die werden ihm später sagen, was das bedeutet. Und so wird David da rauskommen. Aber hier steht dann, was zu dieser Zeit war, dass Samuel gestorben war, das ist so ein Einschub. Israel hat ihn begraben in Rama. Und da steht weiter: Und Saul hatte die Wahrsager und die Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. So ein kleiner Einschub, nur eine Erinnerung, um das Weitere, was wir jetzt weiter lesen werden, zu verstehen. Okay, das war mal. Und jetzt kommt aber diese Entscheidung, die Saul gemacht hat, auf dem Befehl Gottes. Das war biblisch, das war von Gott, was er gemacht hatte. Aber genau dagegen wird er verstoßen. Deshalb ist das hier auch so zwischengelandet. Und wir sehen, dass die Philister sich sammeln. Saul versammelt auch sein ganzes Volk, lagert sich auf dem Bergland Gibeah. Und jetzt sehen wir, welchen Eindruck Saul davon bekommt, als er so von diesem Berg auf das Lager der Philister schaut. Dann passiert, was ich lese, Vers 5. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz wurde ganz verzagt. Und das nächste ist schon, er sucht Hilfe. Und jetzt betrachten wir mal oder schauen mal, wo er jetzt Hilfe sucht. Denn sein Herz war ganz verzagt und er fürchtete sich sehr. Saul befragt den Herrn, aber der antwortet ihm nicht, weder durch Träume, noch durch Urim, noch durch Propheten. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm: Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Es ist interessant. Saul ist in einer sehr brenzligen Situation. Er ist komplett bedrängt. Er hat bei keinem zu fragen. Seinen besten Mann, den David, den hat er vertrieben. Der ist eigentlich bei den Feinden. Nicht, dass er für die kämpft schon, aber ist dahin geflüchtet. Und jetzt versucht er, nachdem er so eine fürchterliche Angst bekommen hat, wo er, sagen wir, diesen Schauplatz des Krieges schon ahnt, wie der ausgehen wird. Und dann befragt er Gott, aber Gott antwortet ihm nicht, denn Gott hat ihn schon längst verlassen. Und dann fragt er nach bei seinen Leuten, die sollen nach einer Frau suchen, die Tote beschwören kann. Ja, was will er mit ihr? Er will sich da Rat holen. Wir merken, von seinem lebendigen Gott der ihm auf diese hohe Stelle, der hat ihn von den Bauernhof da geholt, hat ihm Amt gegeben, er wurde gesegnet, er hatte soweit alles bekommen und jetzt steht er bei der Beschwörerin und will dort seinen Rat holen. Und das ist eigentlich die Geschichte, die nimmt jetzt seinen Lauf. Saul hatte sich wenig gekümmert um seinen Seelenstand, er hatte sich nie darum gekümmert, mit Samuel Freundschaft zu haben, einen Rat von ihm zu haben. Er hatte mit Gott sehr wenig, deutsch gesagt, am Hut, wollte eigentlich, hat sich dafür nie so wirklich interessiert. Und jetzt ist er in der Angst und in dieser Angst wählt er den Abgrund. Angst ist immer, wir haben gesehen, bei David war das die Angst kein guter Berater, jetzt noch weniger. Gut. In 3. Mose lese ich, ich will jetzt ein paar Stellen lesen, worauf er sich einlässt. Er hatte ja die Beschwörer und so weiter vertrieben oder auch ausgerottet, getötet. Aber was Gott über diese ganze Sache spricht in 3. Mose 19, 31, ihr sollt euch nicht an die Geisterbefrager wenden, noch an die Wahrsager. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, um euch an ihnen zu verunreinigen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. In 5. Mose 18, Vers 9, da sagt er, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Gott hat sehr klar gesprochen, was sie in keinem Fall tun sollten. Es soll niemand unter euch gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der die Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister bannt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solche Greuel willen vertrieb der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihren Besitz. Jetzt alles zusammengefasst und gesagt, das ist der Grund, warum Völker vertrieben wurden, getötet wurden und so weiter. Und deshalb in keinem Fall tut das Gleiche. Weiter können wir das denken. Denn wenn ihr das tut, eigentlich steht ihr unter dem gleichen Gericht wie die Völker. Denn das, er sagt er hier, deshalb wurden sie aus ihrem Besitz vertrieben. Du aber sollst dich ganz an dem Herrn, deinen Gott, halten, denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz vertreiben sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager, dir aber erlaubt der Herr, dein Gott, so etwas nicht. Das alles wusste Saul. Aus diesem Grund hat er ja das auch einmal befohlen und sie aus seinem Land vertrieben. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 8, wir sind wieder bei Saul. Da machte sich Saul unmerklich und legte andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm und sie kamen bei Nacht zu der Frau, der sprach, wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir den herauf, welchen ich dir nennen werde. Hier sehen wir schon eine Sache. Er sagt nicht, bringe mir den und den raus, sondern den, den ich dir nennen werde. Also er bleibt ein bisschen so im Verdeck, seine echten Absichten, wem er befragen möchte. Und dann sagt die Frau zu ihm, siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, wie er die toten Beschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Sie weiß das Bescheid und sie sagt, du weißt doch, Saul hat das getan. Warum willst du denn meine Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Also sie weiß ganz genau Bescheid. Wahrscheinlich hat sie, nachdem sie jenes Mal nicht entdeckt wurde, hat sie das Ganze gelassen und hat versucht, ruhig zu leben. Und jetzt sagst du, jetzt legst du mir aber eine Schlinge und ich könnte jetzt praktisch getötet werden. Das gleiche Urteil bekommen, das, sagen ihre Kollegen, schon früher erlebt haben. Saul aber schwur bei seinem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich diesmal keine Schuld treffen. Wie gottlos muss ein Mensch sein, ein König sein Israels, der bei Gott schwört, sowas zu tun und zu sagen, dir wird nichts. Davor hat er selbst diese Leute alle vernichtet und jetzt schwört er bei Gott. Da sehen wir seinen Seelenzustand und seine Beziehung zu Gott. Und jetzt kommen wir, wie das weitergeht, und jetzt passen wir sehr auf, denn das ist eine Handlung, die nicht eindeutig verstanden und aufgenommen wird. Und dann fragt sie danach, wen soll ich denn heraufbringen? Er sprach, bring mir Samuel herauf. Jetzt kommt er raus mit dem, wer es sein soll. Und jetzt passt auf, weil diese Bibelstelle müssen wir genau zuhören, damit wir merken, wie das abläuft. Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen, du bist Saul. Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht und fragt sie, was siehst du? Die Frau sprach zu Samuel, ich sehe ein Götterwesen aus der Erde hinaufsteigen. Er sprach, wie sieht er aus? Wie sieht es aus? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Da erkannte Saul, dass es Samuel war und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Wem hat oder hat sie überhaupt jemanden herausgerufen? Hat die Beschwörerin jemanden herausgerufen? Ich habe extra gebeten, aufpassen, wie es geschrieben steht. Da kam jemand, aber hat die Beschwörerin den herausgerufen? Denn wir sehen hier, schaut mal auf, passt mal auf. Hier steht, er sagt, wo er ist, sagt, bringt mir Samuel herauf. Und da steht nicht, dass die Frau irgendwas unternommen hat. Sie sieht nur Samuel kommen, schreit laut, ist ganz verängstigt, ja, und sagt zu Saul, warum hast du mich betrogen? Saul kam zu einer Frau, die ihr Werk kannte, die wusste, wie das geschehen soll. Die sollte sich normalerweise überhaupt nicht erschrecken. Sie sollte vermitteln zwischen dem, was sie da rausruft, und dann mit Saul. Hier aber, sie erschreckt, sie schreit und sie ist überhaupt nicht Herr der Lage. Sie muss sich von Saul beraten lassen, im Sinne, damit sie erkennt, wer ist es denn da? Und ich habe mir hier ein paar Fragen so aufgeschrieben. Konnte eine Beschwörerin einen Mann Gottes befehlen? Warum mache ich das so oder frage ich das so? Denn viele lesen hier so, die Beschwörerin hat Saul rausgerufen. Für mich ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Für mich geht das nicht, dass eine Unterwelt aus der Welt Gottes Eingriffe bekommt und rausrufen kann. Das kann ich nicht verbinden, weil Gott ist nicht der Unterwelt unterstellt. Das ist für mich unmöglich. Und wenn wir aufmerksam lesen, dann merken wir, dass sie noch gar nicht was in ihrer Art tun kann. Und dann kommt Samuel schon. Sie erschreckt und sie weiß auch nicht, wer das ist, ein Gotteswesen. Und Saul hilft ihr zu erkennen, dass das wirklich Samuel auch ist. Weil es gibt Ausleger, die sagen, die Beschwörerin hat einen Geist herausgerufen, das war selbst der Teufel und so weiter, Verschiedenes. Das kann ich mit der wörtlichen Auslegung überhaupt nicht vereinbaren. Und ich muss euch sagen, ich habe dann doch Ausleger gefunden. Einmal ist es der William MacDonald und einmal der Gobelin, die sagen, wie das ist. Dazu kommen wir aber gleich. Das Zweite, warum hat sie so eine Angst bekommen? Wir stellen uns mal Fragen, als sie Samuel sieht und nicht erkennt. Warum muss Saul ihr helfen, zu erkennen, wer das eigentlich ist? Und jetzt noch eine Frage, wer hat denn Saul erscheinen lassen? Warum und mit welchem Befehl oder Botschaft? Also ich denke, ehe die Beschwörerin überhaupt konnte, also sozusagen mit ihrem Beschwörergeist beginnen, was zu machen, hat Gott den Samuel schon geschickt, damit Saul das Gericht und das Urteil zu bekommt. Gott greift hier ein und überlässt es nicht der bösen Welt, sondern schickt Samuel. Und wir sehen, das muss Samuel gewesen sein, weil wird die ganze Zeit gesagt, und Samuel sprach und Samuel sagte und sagt auch zu ihm, ich habe es dir schon vorher gesagt und so weiter. Und deshalb sehen wir hier, dass das die Macht Gottes war, der Saul hat kommen lassen und die so vollmächtige Beschwörerin ist mit einmal ohnmächtig und total ängstlich. Ich weiß nicht, ob ihr das so annehmen könnt. Ich habe keine bessere Variante. Und als ich die Bestätigung noch bekommen habe von diesen zwei Auslegern, also ich glaube an diese Vision. Denn ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen, dass die Unterwelt sich den geistlichen, göttlichen befehligen kann. Das glaube ich nicht. Bei Hiob, Satan durfte nur punktgenau so weit gehen, wie Gott erlaubt hat. Ja? Satan durfte Jesus versuchen, aber er durfte ihm nichts antun. Jesus hat gekontert und irgendwann musste er gehen. Die ganze Unterwelt ist immer noch Gott untertan. Und aus diesem Grunde habe ich es so, verstehe ich das so. Weil ihr werdet viele Auslegungen finden, die ganz wild spekulieren, die aber mit dem wörtlichen Ablauf überhaupt nicht zusammenkriegt dann. Ja, gehen wir weiter. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du mich gestört, indem du mich herausbringen lässt? Und Saul sprach, ich bin hart bedrängt, denn die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll. Interessanter Satz. Wie viel Mal hat Samuel ihm gesagt, was er tun soll und er hat es nicht getan? Das hat auch dazu geführt, dass er im Amt nicht bestätigt wurde, nach 2 Jahren, ja? Als er nach Gilgal kam. Und er greift in ein Amt ein, das ihm gar nicht zusteht. Und da muss Samuel ihm sozusagen von Gott sagen, weil du das getan hast, sonst hätte Gott dich jetzt bestätigt, aber jetzt hat er dich verworfen. So, er fragt gar nicht, nicht nach Gott, nicht nach Samuel. Und jetzt will er mit einmal Samuel befragen und fragen, was er tun soll. Und Samuel spricht dann auch zu ihm, warum willst du denn mich befragen? Da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist, der Herr hat so gehandelt, wie er dich durch mich geredet hat und der Herr hat das Königtum deiner Hand entrissen und es David, deinem Nächsten, gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast. Darum hat der Herr dich heute dies getan. Was alles, das wird gleich kommen. Oder die Lage ist gemeint, aber auch das Weitere. Und dann fügt er noch dazu, und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben. Und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Herr Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Schaut mal, er wollte einen Rat bekommen. Er geht zu der Beschwörerin, um Saul zu hören. Er kriegt Saul zu hören. Aber stellt ihn das zufrieden, was er hier hört? Eigentlich, wenn er gut gedacht hätte, könnte er sich eigentlich das auch zurechtlegen, dass er nur so eine Antwort bekommen kann. Denn er hat ja 40 Jahre regiert. Das ist im 14. Jahr. Und die ganze Zeit war er mal weniger ungehorsam, mal ganz ungehorsam. Und das ist die. Und jetzt hört er eine Botschaft. Das ist nicht nur ein Todesurteil, das ist ein Vernichtungsurteil für ihn und seine Familie und seine Dynastie. Die Linie der Könige beginnt mit Saul sozusagen in diesem Fall und endet auch mit ihm. Und jetzt lass uns mal bedenken, wie kommt es, dass ein König Israels so ein Ende erleben muss? Wir sind ja jetzt schon länger im 1. Samuel. Am Anfang haben wir mal gelesen, wie er zu dem Herrschaft kam, wie er auserwählt wurde und so weiter. Das war nicht seine Initiative. Wisst ihr noch, wie das war? 1. Samuel 8, 18, 20 bis 20. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir sein wie alle Heidenvölker. Dieses "es soll dennoch" sagen sie danach, als Samuel ihnen sehr klar erklärt haben, auf was sie sich einlassen, was ihnen das kosten wird und was sie damit tun. Sie verwerfen den lebendigen Gott und wählen sich einen König, wie alle Heidenvölker es haben. In Hosea 13 sagt Gott, was er von diesem Vorhaben des Volkes Israel hält. Ich lese Hosea 13, 11. Ich gab dir, Israel, einen König in meinem Zorn und nahm ihn wieder weg in meinem Grimm. So sieht Gott Saul, seine Herrschaft. Sie haben sich einen König gewünscht, sie haben dem nicht gewählt, also das Volk hat Saul direkt nicht gewählt. Gott hat den Saul ihnen gegeben. Aber Gott hat ihnen genau den König gegeben, der ihrer Herzenseinstellung entsprach. Sie waren gottlos, sie bekamen einen gottlosen König. In meinem Zorn habe ich ihm euch gegeben und meinem Grimm habe ich ihm genommen. Die Schuld trifft nicht den Saul allein, die trifft ganz Israel. Aber Saul ist sozusagen der Prügelknüppel für das Volk Israel. Am Saul bekommen sie zu spüren, was sie sich selbst in ihren Herzen gewählt haben. Sie haben Gott abgelehnt und sich was Weltliches gewählt. Und so einen entsprechenden König haben sie dann bekommen. Und hier sehen wir, in diesem Hosea-Wort kommt das Urteil nicht nur über Saul und seine Familie, sondern über das Volk, das Gott ablehnte. Deshalb, wenn man den Saul betrachtet, muss man ein bisschen breiter das schauen, dann erkennen wir, wer dieser König ist. Wir kommen zurück zu dem Platz, den Schauplatz der Beschwörerin und Saul. Als Saul das hört, was Samuel ihm sagt, dass er umkommen wird, seine Söhne und auch das Herr Israels von den Philister besiegt wird, dann lesen wir in Vers 20, da fiel Saul plötzlich der Länge nach zu Boden, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht gegessen. Hier merken wir, die Sprache Sauls zu ihm, die hat ihm nicht nur wörtlich umgehauen, die hat ihm physisch umgehauen. Der ist wie ein Pfosten umgekippt, weil hier steht, der Länge nach. Das heißt nicht, der ist zusammengerutscht, wie oft Ohnmächtige zusammenrutschen. Der Länge nach ist er umgekippt. Und er war ja einer Kopf höher als alle anderen. Das wird wohl ein Schlag gewesen sein. Und er hat auch nicht gegessen, steht hier geschrieben, weil er ja auf diesem Weg zur Wahrsagerin war. Und dann geht die Frau zu Saul und sah, dass er sehr erschrocken war. Das wird immer wieder gesagt. Saul war wahrscheinlich zu Tode erschrocken, weil immer wieder kommt dieser Ausdruck hier. Und dann spricht sie mit ihm, jetzt sehr nüchtern und sehr logisch. Sie konfrontiert ihn. Du hast mich in großer Gefahr gebracht. Ich wollte das nicht tun. Du hast mich betrogen und so weiter. So. Und jetzt bist du in so einer Lage. Jetzt höre aber auf mich. Ich will dir helfen, dass du aus diesem Zustand und Phase rauskommst. Ich erzähle das so ein bisschen mit meinen Worten. Ja, so höre nun auf die Stimme deiner Magd. Und sie sagt, ich werde dich ein bisschen Brot vorstellen. Und er sagt, nein, ich werde nicht essen. Sie und die zwei Männer, die mit ihm sind, sie überreden ihn, denn letztendlich doch. Er setzt sich auf ein Bett, sie hat ein gemastetes Kalb, das wird vorbereitet, sie essen und dann ist das der Schlusssatz. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen nur noch noch in derselben Nacht. Also er war in der Nacht gekommen, er ging in die Nacht. Ich könnte noch mehr sagen, er ging in die Nacht. Für ihn wurde es nicht mehr hell. Saul, ab diesem Moment ist es für Saul nicht mehr hell. Wir wissen, wir werden es weiter lesen. Er wird verwundet, sodass er später Selbstmord vornimmt, kann sich aber nicht töten dabei. Manche beenden das, die später im weiteren Verlauf, im 2. Samuel werden wir dann das bekommen, dass ein junger Mann da kommt und den von ihm die Krone und so weiter bringt und sagt, der war beinahe tot, aber ich habe bis Ende geholfen zu sterben. Also er muss ein sehr qualvollen Ende haben, denn er sieht, wie die Philister kommen, er sieht, wie seine Mannschaft umkommt, seine Söhne kommen um und er selbst auch. Hier können wir vielleicht, fällt uns vielleicht ein, wie viel Mal wollte Saul, dass David von den Philister umgebracht wird. Er hat verschiedene Varianten da gehabt. Ja, 200 vor heute sollte er bringen für seine Tochter und so weiter. In dem Gedanken, die Philister werden ihn ja dann umbringen. Von wem wird Saul getötet? Wer ein Loch für einen Fremden gräbt, fällt er selber rein. Hier passt das wirklich wörtlich dazu. Er wollte, dass die Philister David umbringen. Er wird von den Philister umgebracht. Wir können hier mehr sagen. Saul, ein Mann, der von Gott eigentlich alles bekommen hat, was nötig war. Er wurde gesalbt, er wurde gesegnet. Gott hat ihn begleitet. Er hatte einen Propheten an seiner Seite. Aber er hat Gott nie gesucht. Und so endet er ganz traurig und mit ihm endet auch praktisch seine Familie. Und die dann nicht enden, die werden später noch einmal wegen Sauls Vergehen auch noch einmal getötet. Was nehmen wir für uns als Anwendung? Wir können uns als erstes mal die Frage stellen, bestimmst du dein Leben selbst? Wir als Christen, die wir Gott kennen, bestimmen wir unser Leben oder lassen wir uns leiten von Gott? Ich könnte noch dazu eine Frage stellen. Oder lassen wir uns verleiten von unseren Gedanken? Bei David, Kapitel 27, war das ja der Fall. Er hat sich mit einmal verleiten lassen. Er hat sich die ganze Zeit von Gott leiten lassen und dann mit einmal kommt ihm die Angst und er lässt sich verleiten. Was ihm teuer zu stehen kommt, wird dann später noch zu sehen sein, in den nächsten Kapiteln. Wisst ihr, wir versagen ja oft gar nicht da, wo wir den Feind vor Augen haben. Oft ist so, dass wenn das frontal kommt, dass wir dann sogar gut stehen können. Aber wenn es dann so lange dauert und ja, wir mürbe werden, müde werden und so weiter, dass wir dann irgendwann sagen, ja, das nimmt kein Ende, irgendwann falle ich doch rein, werde ich doch überwunden. Das war bei David so. Und David macht einen Schritt, den er später bereuen wird. David geht zu den Philister. In dieser verzweifelten Lage geht er zu den Feinden. Ja, das ist auch eine Frage, die wird noch weiterhin wahrscheinlich behandelt werden. David war ja eigentlich ein Held des Glaubens. Wenn wir nur bedenken, er als Jüngling bekämpft einen Mann, vor dem schon, ich glaube nicht, ist das richtig, 40 Tage ging der Goliath immer raus? Das weiß ich nicht genau, ob das 40 war das, ja? Auch. So, 40 Tage, Saul mit seiner Mannschaft hat Angst davor und dann kommt zufällig so ein Hirtenjunge und im Glauben besiegt den Goliath. Und das ist eigentlich der Einstieg in seine Laufbahn. Und er ist ein Held, der überall siegt. Wir lesen von keinem Niederlage Davids bis dahin. Und jetzt mit einmal hat er eine Niederlage, weil er nicht auf Gott, sondern in sich schaut. Es ähnelt ein bisschen neutestamentlich, ja? Ein Sturm ist der See, die Jünger im Boot. Und dann kommt Jesus. Petrus sagt, befiehl mir, dass ich zu dir komme. Komm. Und dann sieht er die Welle und dann sinkt er. Er war imstande, auf den Befehl seines Herrn auf dem Wasser zu gehen. Aber als er die Welle sieht, dann sinkt er. Und vielleicht gerade für uns auch, dass wir aufmerksam sind, wenn es schwierig wird, dass wir so viel mehr dann auf den Herrn uns verlassen und vertrauen und nicht gleich untergehen. Ja, ich hatte schon gesagt, Saul hat nie die Nähe Gottes gesucht, hat die Gemeinschaft mit den Propheten nicht gepflegt, konnte eigentlich ein anderes Ende ihn treffen als das, was ist. Dazu noch zu sagen, den Gesalbten Gottes hat er mehrfach versucht umzubringen. Und ist deshalb so zu Ende gegangen. Für uns, was lernen wir? Haben wir einen starken Gott? Sollten wir auf der Hut sein, dass wir immer festhalten, auch wenn wir keine Sicht haben, auch wenn es alles dunkel aussieht, dass wir immer noch festhalten, Herr, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass du jedes Problem und jede Lage regeln kannst. Und ich denke, das dürfen wir heute mitnehmen. Wir sehen heute zwei Negativsituationen. Ja. Bei einem Glaubensheld sehen wir eine schwache Zeit, die dauert an. Und in Ziklag muss er dann erfahren, wie bitter und hart es ist, dass er sich auf sein Denken verlassen hat. Und dort befragt er, als er dahin kommt und beinahe erschlagen wird, gesteinigt wird von seinen Leuten, die 600 Mann, dann befragt er Gott. Und es ist besser, wenn wir Gott davor befragen, ehe alles zusammenbricht und nicht danach.